Hallo und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Oder wie wir hier in Hamburg sagen, moin. Direkt aus der schönsten Stadt der Welt. Hier ist für Sie Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast Hamburg schnackt, dem Podcast des Tourismusverbandes Hamburg. Und heute freue ich mich ganz besonders, Christina Block hier im Studio zu begrüßen, die normalerweise ja auf der anderen Seite des Mikrofones sitzt und schon viele Interviews geführt hat. Aber wir sind im Vorstand wiedergewählt worden und Christina Block war auch bereit, wieder die Stellvertretung zu übernehmen und auch die Funktion der Schatzmeisterin. Und die Aufgabe des Podcasts heute ist es, auch nochmal die einzelnen Mitgliederinnen und Mitglieder, wenn man das korrekt sagen will, des Vorstandes vorzustellen und Ihnen am Zuhause etwas näher zu bringen. Also ganz herzlich willkommen, Christina. Freue ich mich sehr, dass wir da heute hier zusammen sprechen.
Dankeschön.
Deine Nähe zum Tourismus brauchen wir, glaube ich, nicht erklären. Du bist Hotelfrau mit Haut und Haaren. Erzähl doch ein bisschen so über deinen Werdegang, wie du dazu gekommen bist. Also, das ist ja schon in die Wiege gelegt worden, aber...
Mache ich gern. Danke, Wolfgang. Und an der Stelle auch herzlichen Dank für die Wiederwahl. Freut mich sehr. Und natürlich, da hast du schon recht, mir ist das Tourismusgehen ein wenig in die Wiege gelegt worden. Natürlich naturgemäß aufgrund des Familienunternehmens, die Blockgruppe, Blockhaus-Restaurant, Grand Elysée, Gymblock-Restaurants hier in Hamburg, aber auch eine eigene Fleischerei, eine Menüproduktion. Also alles das, was dazugehört, damit der Teller im Blockhaus auch so ausschaut, wie er ausschaut. Ich bin mit meinen Brüdern gemeinsam im Aufsichtsrat der Eugen Block Holding. Darunter gehören 18 Gesellschaften. Einige hatte ich gerade aufgezählt, aber natürlich auch viele, die mit Marketing zu tun haben, mit Training und Entwicklung der Mitarbeiter, mit Bauen, alles die Themen, die wir so brauchen, um dieses Unternehmen quasi vorwärts zu bringen. Insgesamt haben wir 2400 Mitarbeiter in Hamburg. Und ja, das größte Zugpferd ist auf jeden Fall Blockhaus, 1968 gegründet, 54 Restaurants jetzt. Das Grand Elysée ist unser Flagship, mehr oder weniger. Die Blockmenüprodukte werden dort auch ausgetestet. Es ist also alles greift so ein bisschen ineinander. Die Blockhausfleischerei hier in Hamburg-Hummelsbüttel beliefert auch andere Restaurants, Hotels, Catering-Unternehmen, wahrscheinlich auch einige von unseren Zuhörern hoffentlich. Und der Burger ist tatsächlich im Lebensmitteleinzelhandel Platz 1 in der Beliebtheit mit 40% Marktanteil.
Ja, Wahnsinn.
Ja, gehört einiges dazu, was mein Vater 1968 angetreten und losgetreten hat mit einem Haus.
Ja, witzig. Ich habe daneben gewohnt, also neben dem ersten Blockhaus, wo deine Eltern, glaube ich, noch
gewohnt
haben.
In der Andreastraße.
Ja, genau. Ich habe in der Dorotheenstraße gewohnt und meine Tochter ist auch, glaube ich, in dem Blockhaus groß geworden. Also. Aber die ist auch im Hotel mittlerweile. Also insofern scheint das doch etwas zu übertragen. Aber wir wollen ja nicht so über dein oder deines Vaters oder deines Familiens Unternehmen sprechen, sondern auch über den Hamburg-Tourismus. Mhm. Und du bist ja Fachfrau, du kennst dich ja auch in diesen Themen aus. Was meinst du, was so die Hauptaufgaben im Tourismus in den nächsten 3 Jahren aus sind? Also 3 Jahre ist die Wahlperiode des Vorstandes. Und da geht es ja darum, auch nochmal Akzente zu setzen.
Ja, also natürlich müssen wir Corona erstmal hinter uns lassen und uns erstmal wieder auf sichere und feste Standbeine stellen. Und dann gilt es natürlich, das Gleiche eigentlich wie vor Corona, dem Tourismus noch ein größeres Bild zu geben, einen größeren Stellenwert. Ich finde eigentlich, dass der Tourismus in Hamburg, obwohl wir ja die zweitwichtigste Wirtschaftsbranche sind hier in der Stadt, dass wir irgendwie immer noch zu wenig präsent sind. Wir werden noch zu wenig gehört. Und irgendwo sehe ich das als Aufgabe auch für die nächsten 3 Jahre auch mit an wo auch immer man präsent ist, darüber zu sprechen, dass der Tourismus, ich glaube, wir sind 4,5 Milliarden, ne, tragen wir dazu bei, in Deutschland quasi für die Bruttowertschöpfung. Und das wird noch zu wenig gesehen. Das hat man in Corona auch gemerkt. Und da, finde ich, müssen wir ansetzen und dann jeder in seinem Bereich, wo er das tun kann.
Also das ist sicherlich eine Hauptaufgabe, den Stellenwert von den Touristikern der Tourismuswirtschaft entsprechend zu erhöhen und auch die Anerkennung. Da müssen wir sicherlich stark drum kämpfen. Corona hat uns ja auch im Tourismus in Hamburg in den letzten 2-3 Jahren ganz hart getroffen. Vieles musste runtergefahren werden. Es ist ja nicht einfacher geworden, jetzt seit Corona so ein bisschen am Abklingen ist. Jetzt haben wir einen Krieg in der Ukraine, wir haben andere Konflikte. Teilweise sind Bereiche auch ein bisschen weggebrochen, wie jetzt der Geschäftsreiseverkehr. Ja. Aber andererseits glaube ich schon, oder so, dass Hamburg nach wie vor einen guten Stellenwert hat, auch im Tourismus. Meinst du, dass wir da noch die Stellschrauben ein bisschen anziehen können und vielleicht nochmal eine Schaufel drauflegen können, um nochmal andere Gruppen vielleicht auch anzusprechen?
Ja, das haben wir absolut ja jetzt in der Corona-Zeit auch gemerkt, dass vorher wir sehr, sehr stark auf den Business-Gast ausgerichtet waren, in Hamburg auch, ähnlich wie Berlin, glaube ich, oder wie auch München, Frankfurt. Aber wir sind doch auch sehr stark jetzt nachgefragt bei Leisure-Gästen, also Gästen, die kommen, weil sie nicht arbeiten, sondern ein schönes, gemütliches Wochenende verbringen wollen und auch die Nähe zur Küste. Ne? Das hat ja auch gezeigt, dass wir sehr stark als Durchfahrtsstadt dann gewählt und gesehen werden, um an die Küste zu fahren. Und das sind natürlich alles auch so Bereiche, wo wir versuchen ja auch mit der Strategie im Tourismus ein wenig die Sicherheit, die grünen Landschaften, die Natur in den Mittelpunkt zu rücken. Und da hat Hamburg ganz, ganz viel, womit wir punkten können und was wir viel stärker noch herausstellen können.
Ja, ich denke auch, die norddeutsche Zusammenarbeit wäre da ein ganz wichtiger Punkt.
Klar, die Metropolregion muss viel mehr miteinander arbeiten, denn nur nach Hamburg ist dann auch vielleicht fürs zweite oder dritte Mal, das wollen wir ja gerne, dass die Gäste auch ruhig ein zweites oder ein drittes Mal kommen, dann doch etwas wenig. Also man muss dann schon auch die Bereiche drumherum nehmen, sei es die Küste, sei es die kurze Verbindung nach Berlin, also gerade internationale Gäste ist das ja auch interessant, wenn man da viel mehr kooperiert, aber auch natürlich mit Amsterdam und Kopenhagen müssen viel engere Kooperationen geschlossen werden.
Wir haben ja noch andere Baustellen im Moment, Inflation, Energiekrise, oder Energiepreise. Wir haben dann auch noch das ganze Thema Mitarbeiter oder Nachwuchs für Hotellerie und Gastronomie. Der letzte Punkt, also ich glaube, Inflation, Energiepreise können wir beide wenig dran machen. Aber Nachwuchsförderung und halt auch Mitarbeiterakquisition sind dann natürlich Bereiche, da können wir schon eine ganze Menge machen und auch bewegen. Was stellst du dir da so vor? Was könnte euch auch im Hotel helfen?
Ja, was uns hilft, ist natürlich ein sehr viel unbürokratisches Einwanderungsgesetz. Das können wir beide leider Gottes auch nicht richtig beeinflussen. Da können wir immer nur ganz laut für werben. Es muss unbürokratischer vonstatten gehen. Also eine Prüfung, ob ein anderer EU-Bürger quasi diesen Job ausführen könnte, noch um überhaupt jemanden aus dem EU-Ausland nach Deutschland zu bekommen, ist in der Praxis völlig untauglich. Das dauert alles dann so lange und ermüdet dann auch die jeweiligen Leute, die daran beteiligt sind. Wir versuchen natürlich innerhalb von Europa viele Mitarbeiter für uns zu gewinnen. Ist schwierig, da ist Deutschland ein Hochsteuerland und auch sehr teuer in den Lebenshaltungskosten. Da entscheiden sich viele Bürger aus Rumänien oder Kroatien oder Bulgarien eben dann in andere Teile Europas zu gehen, was sehr schade ist. Wir brauchen solche Mitarbeiter. Wir brauchen nicht nur Fachkräfte. Das Thema haben wir schon seit 3 Jahren. Es ist mittlerweile so, dass wir Kräfte an jedem Ecke und jedem Ende benötigen, also wirklich helfende Hände, und es wäre wirklich hilfreich, wenn wir da ein Einwanderungsgesetz bekommen, um eben auch Mitarbeiter aus dem EU-Ausland unproblematisch und unbürokratisch nach Deutschland zu bekommen.
Ja, manchmal geht es ja in Krisensituationen, gehen ja solche Sachen.
Ja, vielleicht klappt es jetzt. Ich habe lange schon mit der Staatssekretärin gesprochen für Arbeit und Soziales, und das Welcome Center in Hamburg, das gibt es ja, das soll dadurch etwas unbürokratischer gehen. Wir testen das gerade aus, ich bin mal gespannt.
Und wie ist es dann mit dem Wohnen?
Also, ja, natürlich, Wohnraum brauchen wir auch, und da muss jeder Unternehmer und jedes Unternehmen auch eigentlich selber ran, weil das dauert alles zu lange, wenn man sich auf den normalen Wohnraum der Stadt fokussiert. Also wir hören immer wieder, dass Mitarbeiter suchen, und wenn wir Leute eben aus anderen Teilen Europas oder aber außerhalb von Europas nach Hamburg bekommen wollen oder nach Deutschland, dann müssen wir selber dafür sorgen, dass wir Mitarbeiterwohnungen anbieten. Da sind wir dabei. Auch das geht natürlich in Hamburg nicht ganz so schnell. Nee. Grundstücke müssen gefunden werden, Gebäude müssen gebaut werden oder eben umfunktioniert werden. Aber da sind wir dran. Also aktuell, glaube ich, haben wir 20 Wohnungen für Mitarbeiter und sind dabei, das auszuweiten.
Ja, 20 sind ja ein Tropfen aus dem heißen Stein. Du hattest eben, glaube ich, gesagt, ihr habt über 2000 Mitarbeiter.
2400 Mitarbeiter und aktuell 300 offene Stellen.
Ja, also und ich für viele Besoldungsgruppen, hätte ich beinahe gesagt, aber Gehaltsgruppen ist... ja, der Wohnungsmarkt in Hamburg gar nicht mehr erschwingbar.
Ja, ja. Ja, und da kommen wir wieder zur Metropolregion. Da muss natürlich die Infrastruktur und der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. Hm. Nicht nur für unsere Touristen ist das interessant, sondern eben auch für die Mitarbeiter, die wir benötigen, die dann vom Umland nach Hamburg kommen.
Und so Arbeitszeitmodelle, sind das Alternativen oder Ergänzungen auch zur jetzigen Situation? Also dass man sagt, arbeitet 4 Tage und dann...
Ja, das wäre ganz toll, wenn wir das hinbekämen, ja. Aber es gibt ja ein Deutschland-Arbeitszeitmodell, was besagt, dass man eben 8 Stunden am Tag nur und dann eben die 5-Tage-Woche und nicht wie in EU-Richtlinien es schon länger gilt, dass man eben sich die Arbeitszeiten auch komprimierter wählen kann, also über 8 Stunden und dann auch 4-5 Tage wirklich deutlich mehr arbeiten, um dann wieder 3-4 Tage frei zu haben. Das wäre also ein flexibles Arbeitszeitmodell, wie es in der EU gehandhabt wird, wäre eine große Unterstützung und Hilfe. Auf der anderen Seite haben wir natürlich viele Berufe, wo wir mit Homeoffice oder sowas nicht unbedingt punkten können, weil Gäste wollen natürlich immer noch bedient werden. Wir würden auch ungern auf einen Roboter umsteigen. Insofern, wir haben natürlich dann immer noch Branchen und viele Arbeitskräfte, die mit Home-Arbeit oder Arbeitszeitmodellen wie in Büros so sind, nicht richtig viel anfangen können. Das können wir dann auch gar nicht anbieten.
Also viele sagen ja, dass die Hotellerie und Gastronomie auch zu schlecht bezahlt hätte und deshalb wären so viele weggegangen. Du hattest mal gesagt, dass das nicht der Fall ist, dass also sich die Gehälter ja auch angeglichen hätten.
Also ich glaube, da tun wir uns selber alle keinen Gefallen in der Gastronomie und in der Hotellerie natürlich auch nicht, dass wir das auch immer so stehen lassen, wenn das im Raum gestellt wird. Es gibt andere Berufe, die Wochenendarbeit haben, die Überstunden haben und Nachtarbeit und sowas. Also da steht immer unsere Branche als einzige dafür. Dabei gibt es ja so viele andere, wo das gemacht wird. Und es gibt so viele Vorteile dafür, dass man eben flexibel arbeiten kann, sprich an unterschiedlichen Tagen oder unterschiedlichen Zeiten. Die Bezahlung natürlich, die muss ordentlich sein und die muss gut sein. Und natürlich sind wir auch dafür, dass es quasi jetzt auch mehr Geld zum 1.10. gegeben hat mit dem Mindestlohn. Aber hier wurde natürlich die Tarifautonomie ausgehebelt. Da können wir eigentlich nicht für sein, weil das hat ja seinen Sinn, dass sich die Tarifparteien zusammensetzen. Und das heißt ja auch, dass die Besoldung in jeder Stufe ansteigt. Ja. Und das ist natürlich gleich wieder so ein erheblicher Schlag für die Unternehmen. Das muss ja auch alles erstmal erwirtschaftet werden. Und gleichwohl glaube ich, dass die Besoldung, also dass die Bezahlung nicht unbedingt das einzige Problem oder die Herausforderung ist. Ich glaube, Mitarbeiter wollen einen Sinn finden in dem, was sie tun. Gerade die junge Generation, also sind wir als Unternehmen dazu aufgerufen, auch die Soft Effects quasi links und rechts um die Arbeit herum und um die Bezahlung herum attraktiv zu gestalten. Und das können wir natürlich machen, indem wir versuchen, auch hier Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen, für die junge Generation ganz wichtiges Thema, aber natürlich ein Bitte und ein Danke ist schon das Grundbedürfnis, glaube ich, eines Mitarbeiters und dass man ihn wertschätzt, dass man ihn einbindet in Prozesse, in Entscheidungen, dass es ein familiäres Gefühl gibt. Bei uns im Familienunternehmen ist das natürlich vielleicht etwas leichter gesagt. Wir haben schon seit jeher sehr darauf geachtet, dass unsere Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass sie integriert sind, dass sie sich einbinden, dass wir viele Feiern haben und Jubiläen, die gewertschätzt werden, auch bei Mitarbeitern. Wir haben erst vor 3 Wochen eine Mitarbeiterin geehrt für ihr 50-jähriges Betriebsjubiläum. Und das ist wirklich.
Die war bestimmt in der Dorotheenstraße.
Absolut richtig. Yeah. Sie war die erste Grillerin, die dort angefangen hat mit 21 Jahren und ist jetzt quasi 71 und hilft immer noch aus, 3 Tage in der Woche und immer, wenn wir sie brauchen. Sie
hat wahrscheinlich meine Tochter groß
gezogen. Isabel. Ja, wir müssen mal gucken, sie ist noch da, 3 Tage in der Woche.
Wahrscheinlich, ja. Ja, also das sind ganz wichtige Themen jetzt, die auf die Tourismuswirtschaft zukommen. Jetzt nochmal eine Frage, wie du auch den Herbst siehst, Herbst, Winter. Ja. Die Energiepreise steigen, die Inflation galoppiert davon. Alles Themen, die Deutschland ja so noch nicht gesehen hat. Also die Taschen sind ja auch ein bisschen... Ja, zugenähter als früher
vielleicht. Ja, im Sommer haben wir davon noch nicht viel gemerkt. Nee, die Leute sind alle in die Restaurants gegangen, zum Glück wieder. Da waren wir auch schon wieder ganz, ganz da, wo wir vor Corona waren. Aber ich mache mir für den Winter doch schon auch erhebliche Gedanken, weil ich glaube, dass dann die Taschen auch deutlich leerer sind. Dann war die dritte Tankrechnung da und die erste Stromrechnung und die erste Gasrechnung. Und ich glaube, dann merken viele, dass es ans Eingemachte geht und die Reserven aufgebraucht sind. Deswegen habe ich ganz viel Sorge, was den Konjunktureinbruch betrifft. Also ich glaube schon, dass die Leute als erstes sich dann fragen werden, tanke ich nochmal voll oder gehe ich im Zweifel ins Blockhaus?
Ja, ja.
Das ist natürlich schon eine Gefahr. Ja.
Also die Befürchtung habe ich auch und die Rücklagen sind natürlich bei den ganzen touristischen Betrieben auch nicht mehr so hoch, wie sie noch vor Corona waren. Also 2 Jahre Corona haben natürlich viele auch sehr gebeutelt.
Ja, ja, und da gab es dann Unterstützung. Jetzt für den Konjunktureinbruch wird es keine geben. Und das ist auch, wenn man das volkswirtschaftlich betrachtet, wir können ja nicht immer schreien, wenn es uns nicht gut geht, ne? Und dass wir dann Hilfe beantragen. Also ich meine jetzt über alle Branchen hinweg. Wir müssen ja wieder ein bisschen zurück zur Eigenverantwortung und zum eigenen Wirtschaften. Allerdings brauchen wir dafür gute Rahmenbedingungen und dafür ist die Politik dann zuständig.
Christina, wir kommen schon fast zum Ende unseres kleinen Podcasts. Ja, ich hätte jetzt auch mit dir noch lange plaudern können. Das ist ja sehr anregend, aber vielleicht noch eine persönliche Frage. Was würdest du Touristinnen und Touristen empfehlen, hier in Hamburg mal unbedingt zu sehen? Also so ein kleiner
in Hamburg.
Geheimtipp.
Also das ist schwierig zu beantworten, weil ich ja auch oft auf der anderen Seite sitze und dann immer ganz viele höre, die mir schon so viele tolle Sachen in Hamburg auch gesagt haben. Also ich finde den Ohlsdorfer Friedhof ganz großartig. Ich wohne da in der Nähe, ich kenne den Stadtteil gut. Der ist eine Pracht, wenn die Rhododendren blühen. Ich gehe gerne darüber laufen, darf man gar nicht richtig sagen, aber ich finde das ganz spannend, auch die Gräber mir anzugucken. Aber wenn man das jetzt nicht ganz so morbid möchte, würde ich auf jeden Fall auch eine Stand-up-Paddle-Tour in den Alsterkanälen oder auf den Alsterkanälen empfehlen. Da, finde ich, sieht man so schöne Gebäude über die Alster, über die Wasserflüsse. Das ist wirklich schön.
Also Hamburg von der Wasserseite ist wirklich nochmal ganz was anderes. Und das kann ich nur bestätigen, ob jetzt Stand-up-Paddling, da bin ich nicht so der Freund von. Aber mit einer Alster-Barkasse oder mit einem kleinen Tretboot, Kanu, mit einem Faltboot, macht das auch sehr viel Spaß. Also das ist wirklich nicht unbedingt vielleicht der Geheimtipp, aber ein guter Tipp auf jeden Fall. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Christina, für das sehr engagierte, sehr lebhafte Gespräch. Und ich freue mich auch auf 3 Jahre weitere Zusammenarbeit mit dir.
Wunderbar.
Das waren die letzten 3 Jahre waren toll und ich freue mich jetzt auf die nächsten 3 Jahre. Das war Christina Block im Podcast des Tourismusverbandes Hamburg. Hamburg schnackt. Herzlichen Dank und tschüss.
Dankeschön.
An die Lautsprecher und Mikrofone.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk. Powered by Albers Ahoy!